Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 91. Die Tragödien des Seneca. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa.
Wer immer seinem Königtum vertraut, machtvoll an einem großen Hof gebietet und nicht den Wankelmut der Götter fürchtet, seinen Sinn leichtgläubig den Glücksgütern hingab, der sehe mich an und dich, Troja. Niemals erbrachte Fortuna gültigere Beweise, auf wie schwankem Grund die Stolzen stehen. Gestürzt fiel die Säule des mächtigen Asien. Gefällt ist die Stadt durch das Schwert. Pergamum stürzte in sich zusammen. Siehe, die ragende Zier der versenkten Mauern liegt da nieder. Die Häuser sind zu Schutt gehäuft, die Königsburg umzingen Flammen und weithin raucht das ganze Haus des Assacharus. Nichts hindert die Flammen des Siegers gierige Hände. Brennend wird Troja geplündert.
Ja, hallo Anne.
Hallo Alex. Ich dachte, wir steigen heute mal ein bisschen dramatisch ein oder tragisch.
Ja, wen haben wir denn da gerade gehört?
Ja, hier spricht Hekuba, die Königin des gefallenen Troja.
Und der Autor dieses Stückes?
Das ist der, man muss sagen, berühmteste, wenn auch fast einzige, beziehungsweise auf weiter Flur alleine mit wenig Konkurrenz sich befindliche Seneca, der eben, und da wollen wir heute drüber sprechen, neben seinem großen Werk als stoischer Philosoph auch ein Künstler war, der Tragödien geschrieben hat.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich vielen nicht bewusst. Also ich habe auch am Anfang Seneca eigentlich immer nur so als den Schreiber von Trostbriefen oder von diesen kurzen Essays gesehen oder die Briefe, die er an Lucilius geschrieben hat. Und dann irgendwann habe ich mir tatsächlich diese beiden dicken Bücher gesehen, mit insgesamt 10 oder 9 Tragödien, wie man drauf gucken will. Und wir hatten ja auch vor doch mittlerweile 3, 4 Folgen mal darüber gesprochen, als wir über den Existenzialismus sprachen. Wie ist denn das eigentlich bei den Stoikern? Reden die immer nur direkt klug daher? Oder haben die auch so ein bisschen Gespür für die menschliche Situation? Und hatten ja damals auch so gesagt, ja Mensch, wir müssen noch mal ein bisschen gucken. Ja, und das bisschen Gucken hat uns ja dann auch dazu gebracht zu sagen, schauen wir doch mal rein, wie ist denn das eigentlich so bei den Tragödien? Und ich finde, wir haben ja eben schon gehört, da herrscht ein ganz anderer Ton, ne?
Ja, absolut ein anderer Ton. Man muss sagen, man fragt sich fast, ob hier eine Persönlichkeitsabspaltung vorliegt, ne? Denn ja, diese Art, diese Dramatik, diese intensive Sprache und dann, wie wir gleich ja auch noch besprechen werden, die absolut irrationale, wahnsinnige, blutrünstige Art und Weise, wie sich die Charaktere verhalten, die sind wirklich diametral entgegen der stoischen Lebensphilosophie und dem, was ein gutes Leben für die Stoiker ausgemacht hat. Ja. Und man fragt sich natürlich, warum schreibt Seneca das? Also, was wollte er sich künstlerisch austoben? Was sind die Hintergründe, warum und in welcher Zeit, in welchem Lebensabschnitt hat Seneca denn angefangen, jetzt auch noch Tragödien zu schreiben, neben seinem ganzen politischen, wirtschaftlichen Wirken?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wenn man so ein bisschen mal in die Historie von Seneca da schaut und mal versucht, auch diese Tragödien da so zeitlich zu verorten, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sichtweisen. So, und ich habe jetzt nochmal so einen Überblicksartikel mir angeguckt und nachdem würde man sagen, dass er angefangen hat, Tragödien zumindest zu veröffentlichen, so im Jahr 42, 43. Und das ist ganz interessant, weil das ist nämlich die Zeit nach der Verbannung in Korsika. Ja, man hatte ihn da ja verbannt unter Claudius aufgrund von Intrigen. Und eine der ersten Tragödien, die er dann wohl geschrieben hat, ist Thyestes. Das ist schon eine sehr blutrünstige Geschichte. Also zwischen 2 Brüdern, Atreus und Thyestes aus dem Hause des Tantalos, die auf wirklich üble Art und Weise miteinander umgingen. Also vor allen Dingen Atreus hat Thyestes nachher aus Rache ihm seine Kinder zum Essen vorgesetzt. Also wirklich ganz, ganz schrecklich.
Ja, nicht der Stoff, den man sich gerne auf der Bühne anschauen möchte eigentlich.
Ja, aber da kann man sich schon vorstellen, dass das so aus einer Zeit des Caligula vielleicht auch kam, so, ne? Also diese Bilder dieser wahnsinnigen Imperatoren unter Claudius, dann dem Nachfolger, ein bisschen gemäßigter, aber trotzdem, das waren, glaube ich, schon Schreckensjahre unter Caligula. Ne? Und ja, und dann ging es halt auch weiter. Also er hat dann der Reihenfolge so nach Medea dann geschrieben wohl. Werden wir nachher ja noch ein bisschen was zu sagen. Ne? Da geht es ja, ist ja auch eine sehr dramatische Geschichte. Man sieht aber auch, ne, also Medea und auch das Thyestes-Thema, das sind auch beides Themen, die schon in der griechischen Tragödiendichtung vorhanden waren. Ne? Und danach kommt dann, was wir eben gehört haben, die Troerinnen. So, also da geht es dann so um das Ende des Trojanischen Kriegs und vor allen Dingen eben, was mit den Frauen passiert ist, ne, die Entführung in die Sklaverei und all solche Sachen. Also auch nochmal so ein allgemeines Thema. Ja, wir sind irgendwie ausgeliefert dem, was so passiert, ne, in der Welt. Und dann kommt noch sowas wie Herkules Furens, also der Herkules, der mythische Held, der dem Wahnsinn verfällt. Auch nochmal so ein Thema, ne? Zerbrechlichkeit, heroische Größe, die damit reinspielt. Und dann kommen so Themen wie Ödipus, ne? Also das Schicksal spielt mit dir, ne? Du kannst machen, was du willst. Agamemnon, ja, also das Schicksal rächt sich an dir. Agamemnon, der Bruder von Menelaos, dessen Frau Helena von Paris ja entführt wurde und den Trojanischen Krieg ausgelöst hat. Und Agamemnon, der dann, bevor er mit der Flotte aufbrechen konnte, seine Tochter Iphigenie geopfert hat, was ihm seine Frau deutlich übel genommen hat. Und als er nach 10 Jahren zurückkam, hat sie ihn ja dann noch umgebracht. So, also auch da sind dann wieder so die Wechselfälle des Schicksals, aus denen wir Menschen nicht rauskommen. Ja, und dann gibt's noch so 2, 3 eher etwas unbekanntere. Da sieht man so ein bisschen, das ist so der Katalog. Und er hat also offensichtlich so zwischen Anfang der 40er Jahre bis zu seinem Tod immer wieder diese Tragödien neben seinen philosophischen Schriften auch geschrieben.
Genau, aber so ganz genau einordnen lässt sich es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Wann jetzt welche mit Datum heute fertiggestellt. Du hast schon erwähnt, was ja spannend ist, beziehungsweise ich habe es in der Einleitung schon gesagt, also Seneca bringt die griechische Tragödie nach Rom.
Ja.
Die Griechen. Da war die Tragödie, die wurden ja damals bei diesen Dionysos-Festspielen aufgeführt, einmal im Jahr, zumindest im Rahmen dieser großen Feste, also eine öffentliche Veranstaltung, kein Eintritt. Und dann wurden diese klassischen Sagen-Materialien, die du gerade schon aufgeführt hast, eben vorgeführt mit Masken vor den Gesichtern. Das hat es den Schauspielern dann auch vereinfacht, dass sie da eben nicht das alles so nur mit der Mimik rüberbringen mussten. Und da gab es einen ganz klassischen Aufbau in der griechischen Tragödie. Das waren eben so 5 verschiedene Teile, also ein Prolog und dann kam der Chor, ein ganz wichtiges Element, was wir auch bei Seneca in den Tragödien dann wiederfinden werden. So eine Art moralisch bewertende, aber dann eben zwischen dem Publikum und den Akteuren stehende Wand, kann man fast sagen. Jemand, der dann eben das Geschehen nochmal rekapituliert und bewertet. Und genau, dann werden eben diese verschiedenen Szenen dann gespielt und die Dialoge finden statt. Dann fasst der Chor das, glaube ich, nochmal zusammen und am Ende ist dann Exodus oder Katastrophe. Und die Idee dahinter ist eben, dass man bei den Menschen so eine Katharsis bewirkt, so eine reinigende moralische Kraft. Ich meine, im Endeffekt, was ja modernes Theater ja auch noch bewirkt, dass man eben rausgeht und in irgendeiner Form geläutert oder in seinem moralischen, also geläutert vielleicht nicht immer, aber in seinem, zumindest zum Nachdenken gebracht, was es macht, was mit dir, würde man heutzutage sagen. Ja. Und genau, und das gab es eben in Rom nicht in der Form. Und ich glaube, das würdest du auch bestätigen. Auch unter Seneca war das dann jetzt nicht so, dass die in Rom jetzt groß aufgeführt worden sind anscheinend. Also die Römer, die gingen dann zu so Gladiatorenkämpfen und Radrennen und diesen ganzen Spielereien, die man auch so aus Ben Hur und sowas noch kennt, gingen die hin und vor denen die Stoiker übrigens gewarnt haben. Aber es war jetzt nicht so, dass Theater so hoch im Kurs stand. Über diese Senecas-Tragödien ist eher überliefert oder wird vermutet, dass die eher so im Privaten oder dann Gebrauch zum Lesen weitergegeben worden sind. Also ob die wirklich so aufgeführt worden sind, steht, glaube ich, gar nicht so fest.
Nee, man hatte auch mal so gedacht, dass sie vielleicht wirklich nur laut vorgelesen wurden. Aber das ist tatsächlich nicht klar, ne? Was ich aber noch wichtig finde, ist, dass man sich das nochmal so vor Augen führt. In der Zeit, in der Seneca geschrieben hat, waren die griechischen Tragödien schon 500 Jahre alt. Ja, das ist so, wie wenn wir jetzt zurückdenken, da sind wir bei Shakespeare. Also das ist ungefähr die zeitliche Distanz. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das ja nicht einfach so ein nahtloses Anknüpfen ist, sondern ein Wiederaufgreifen. Und ich meine, es gab vorher auch Vergil mit der Aeneis, der was aufgegriffen hat und so, da auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Großdichtung ähnlich wie Homer im Prinzip für die Römer gemacht hat, mit Aeneas, der aus dem Trojanischen Krieg zurückgekommen ist und dann Rom gegründet hat nachher dann. So, und dann gab es Ovid mit den Metamorphosen, der auch
Ja.
viele Aspekte da aufgegriffen hat. Und ich glaube, man muss das so sehen, dass Seneca einfach da auch an diesen Dingen angeknüpft hat, aber dann eben diese Form gefunden hat. Und da auch durchaus, und der wird, also da polarisiert er auch. Er polarisiert als Mensch, er polarisiert irgendwie als Philosoph und er polarisiert auch als Tragödiendichter. Weil es gibt die einen, die sagen, oh, bombastisch, rhetorisch übertrieben und so weiter. Und die anderen sagen wiederum, nee, für die Zeit war das was ganz Neues, sehr psychologisch. Das erste Mal, dass tatsächlich so ein Hin und Her zwischen zwei Personen stattfand, ein echter Dialog, ne, wo dann Dinge geklärt wurden und sowas. Und dafür war Seneca dann auch Jahrhunderte danach immer noch berühmt. Also seine Stücke haben die Tragödiendichtung stark beeinflusst. Und er stand zum Beispiel im 16. Jahrhundert ganz hoch im Kurs. Also der Shakespeare kannte seinen Seneca, ne, und hat da auch sich an einigen Dingen orientiert. Interessant ist allerdings, dass zu der Zeit die Leute davon ausgingen, es gibt einen Seneca Tragödius und einen Seneca Philosophus. Und sie waren sich nicht klar darüber, dass das die gleiche Person ist.
Ja, wirklich wie eine abgespaltene Person.
Ja,
Der
total.
Tragödienzwilling.
Ja, absolut. Also
Ja, nee, das ist spannend. Das ist im Mittelalter dann nochmal so hochgekommen. Ich meine, heutzutage muss man sagen, würde ich sagen, stehen die jetzt ja nicht so hoch in der Gunst, beziehungsweise sind eher in Vergessenheit geraten, ne? Also, das ist jetzt ja nicht, die Stücke sind auch, das muss man auch dazu sagen, die sind relativ kurz. Also, wenn wir beide jetzt eins vortragen würden, dann wären wir wahrscheinlich so in 20 Minuten, halbe Stunde durch. Vielleicht dreiviertel Stunde, aber ich
ja.
glaube, viel mehr gibt's dann nicht her, wenn du den Text so vorträgst. Insofern war das jetzt nicht ein klassisches, dickes,
Füllendes
abendfüllendes
Programm, ja.
Theaterprogramm, genau. Ja, aber er
Ja,
hat
aber
eben auch das ins Latein wiedergebracht, ne? Also das muss man eben auch sagen, dass aus der griechischen Sprache, so wie Cicero andere Begriffe für die stoische Philosophie überhaupt erst in Rom eingebracht hat, so hat er dieses, ja, ich frage mich manchmal ehrlich gesagt, was die Anastoiker wohl davon gehalten haben. Also was so ein Musonius Rufus, Marc Aurel, die ja alle Seneca, wie wir schon oft besprochen haben, nicht erwähnen. Aber was die wohl von diesem Aspekt seines Lebens gehalten haben. Die wussten bestimmt, dass das zu einem derselben Person gehört.
ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, einfach weil er so eng mit Nero verbunden war und weil er in seiner Person ja auch diese Gegensätze hatte. Auf der einen Seite der reichste und mächtigste Mann Roms direkt hinter dem Kaiser. Und auf der anderen Seite schreibt er darüber, ne, reich ist nicht der, wie was viel
Viel
hat,
hat,
sondern.
sondern der nur noch wenig braucht, so
Ja, genau, ne, so.
paraphrasiert, ja.
Ja, wo er dann auch gerne davon spricht, ne, asketisch zu leben und all sowas, ne. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich einfach für viele sehr, sehr schwer zu akzeptieren war, dieses Nebeneinander. Und das, denke ich mir, hat wahrscheinlich auch auf seine Tragödiendichtung sich ausgewirkt. Und dann ist ja auch immer noch so die Frage, es gibt auf der einen Seite so die Deutung, ja, teilweise hat er diese Tragödien geschrieben, um auf Nero Einfluss zu nehmen. Ja, weil er da Dinge geschrieben hat, hey Nero, ne, guck dir das mal an, was das
So
macht
kann es
im Leben.
eskalieren.
Genau, ja, ne, so. Dann, aber es gibt auch die Deutung, dass er erst so richtig angefangen hat zu schreiben, als Nero für sich die Dichtkunst entdeckt hat und er dann vielleicht auch so ein bisschen schleimig, so, guck mal, ich kann auch, ne? Und so, also auch diese sehr, sehr, sehr negative Sichtweise auf ihn ist im Umlauf. Also da merkt
Ah,
man
auf
halt
den Zug
einfach.
noch aufgesprungen, verstehe.
Ja, aber wobei das
Ja.
passt zu der Chronologie nicht, ne? Also ich glaube, das ist wieder so böse Nachrede dann auch, aber da siehst du halt einfach, ne, das ist keiner, der irgendjemanden kalt lässt, ne? Also entweder fand man ihn toll oder man fand ihn richtig mies.
Ich finde es halt rein sozusagen, rein aus der Philosophie betrachtet, sagt man ja schon, das Ziel ist die Seelenruhe bei den Stoikern. Und wenn du jetzt in so ein Theaterstück gehst und dich furchtbar aufregst, weil da jemand den anderen die eigenen Kinder zum Fraß vorsetzt oder was weiß ich, was für Grausamkeiten in diesen Stücken alles stattfinden, ja, der Weise, der wäre davon nicht so tangiert. Aber also die Frage ist, ob das ein probates Mittel ist. Es wird ja sonst nicht so wirklich erwähnt, dass, also insgesamt, da können wir auch mal länger drüber sprechen, aber das Thema Kunst und Kultur und außer jetzt das Thema Harmonie, worüber du ja schon öfter gesprochen hast, dass ein harmonisches Ganzes eben wichtig ist für die Philosophie der Stoiker, aber eben dieses durch Emotionen gehen, auch negative, Leiden und so weiter, um dann zu einer Reinigung zu kommen, ist jetzt nicht klassische stoische Schule. Weißt du, worauf ich hinaus?
Ja, ja. Ja, also ich glaube, da würden die Stoiker wahrscheinlich also erstmal sagen, ja, also mitfiebern, ja, und da mit reinzugehen, das ist sicherlich nicht das, was stoisch wäre, ne? Also, dass man über dieses emotionale Nacherleben und nachher völlig fertig aus dem Stück rauskommt und sagt so, boah, meine Herren. Aber ich glaube, dadurch, also die sind ja auch wirklich so schrecklich in Teilen, dass das gar nicht passiert, sondern man hält, glaube ich, eher so wie so ein Beobachter eine Distanz dazu und ist schockiert darüber, wie Leben ablaufen kann und wie es entgleiten kann und wie bösartig Dinge da auch passieren können. So, und ich glaube, das ist vielleicht so eher der Punkt, dass wenn du auf der einen Seite so das im positiven Gewand hörst, ne, hinterfrag deine Emotionen, ne, achte darauf, was du tust, versuch dich zu orientieren an den Tugenden, also was, ja, ist ja alles schön und gut. Aber vielleicht motiviert es tatsächlich noch einen Tick mehr, wenn du siehst, was passiert, wenn du es nicht tust. Und wenn du es vielleicht so ganz krass auch nicht tust. So, ne? Und dass man dann eher so nachdenklich rauskommt und sagt, wow, an welchen Stellen sind die falsch abgebogen? Haben sie nicht eine Wahl gehabt? Ne? Musste Medea das tun, was sie getan hat? Ne? Mussten die handelnden Akteure in den anderen, musste Thyestes da, oder musste Atreus Thyestes seine Söhne zum Abendessen hinstellen und sowas. Ne? Hätte er nicht anders auch agieren können und sowas. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht eher so ein bisschen so der Punkt. Und
also sozusagen die andere Seite der Medaille von eben diesen positiven Lehrschriften, so ein abschreckendes Bild zu entwerfen, was einem bei einem dann auslöst, dass man sagt, oh je, besser nicht. Das ist ja furchtbar, wenn die Emotionen so entgleisen. Und
ja.
Ja, ja, wo du Medea erwähnst, das ist ein Stück, was ich gelesen habe und was ich wirklich interessant finde. Also in der Kurzzusammenfassung geht es um diese Königstochter Medea, die stammt von, also ganz am Rand vom Schwarzen Meer aus dem Osten. Also für die Griechen war das eine Fremde. Und die trifft irgendwann beziehungsweise die Argonauten treffen sie, als sie das goldene Vlies jagen. Und dann lernt sie ihren späteren Ehemann kennen und lieben, den Jason. Und der, ja, mit dem verlässt sie dann ihre Heimat und lässt alles zurück für ihn, nur um dann später in Griechenland betrogen zu werden von ihm und ja sozusagen sitzen gelassen zu werden. Oder zumindest hat er eben nebenbei noch diese Königstochter von Creo, Krausea heißt sie. Und ja, die beiden haben auch zwei Kinder, Medea und Jason, und um sich an ihm zu rächen, begeht sie die ultimative, ja, Schreckenstat und bringt die beiden gemeinsamen Söhne um. Mhm. Auch einen in dem Stück vor seinen Augen. Und ja, also bei ihr so, sie ist dann eigentlich auch relativ abgeklärt und in Anführungszeichen rational, also natürlich vollkommen irrational, aber sie ist dann ruhig und berechnend bei dem, als sie sich dann einmal entschieden hat, das ist, was sie machen muss, und geht diesen kompletten Weg des Wahnsinns, der auch ihre Muttergefühle dann, die ordnet sie dem unter und ist einfach im kompletten Wahn und nimmt das alles in Kauf.
Und das Spannende ist ja, wenn du das so erzählst, man würde ja jetzt als erstes denken, da hätten doch wenigstens die Muttergefühle greifen müssen, um die Kinder zu schützen. Ne?
Ja.
Also dieser Gedanke, Mensch, wenn schon nicht der Kopf, dann auch wenigstens das Herz. Ne?
Ja.
Aber beides greift dann nicht. Ne? Und dann wäre sicherlich jetzt so die stoische Frage gewesen, wie sie zu diesem Urteil gekommen ist, dass das Umbringen der Kinder der einzig sinnvolle Schritt jetzt ist. Also warum muss Rache sein und warum muss Rache in dieser Form sein?
Was ich spannend finde, was ich dazu in dem Buch, das hatte ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt, von James Rom, das heißt Dying Every Day, Seneca at the Court of Nero, gelesen habe, ist, dass James Rom erzählt, dass es die Eigenschaft auf Latein, die er Medea zuordnet, also Seneca, ist Impotentia. Mhm. Also es ist eine Unfähigkeit, eben sich für die richtige Sache zu entscheiden. Irrational handelt sie, und das wird da in der römischen Kultur vor allem Frauen zugeordnet. Also es ist jetzt auch kein Zufall, dass es eine Frau ist, die so durchdreht, sondern dass es wie Seneca eben das sieht, dass das vor allem Frauen sind, die es nicht hinbekommen. Die haben zwar grundsätzlich die Fähigkeit, rational zu handeln und zu denken, aber anscheinend fällt es Frauen nicht so leicht dann. Oder die neigen eher dazu, dann in so einer Situation komplett ihre Ratio zu übergehen.
Würdest du denn dann sagen, dass Medea eigentlich ein frauenkritisches Stück ist dann? Oder ist das eher ein allgemein menschliches Stück, in dem es halt nur beispielhaft jetzt an Medea darum geht, wozu einen die Verzweiflung in der Liebe treiben kann?
Also, das kann man sicher so oder so sehen. Nach dieser Lektüre von James Rom und der Interpretation war ich jetzt schon so, dass ich ein bisschen dachte, es passt schon auch in das Bild, wie Seneca eben oft über Frauen schreibt. Also er hat ja schon so ein, klar, er weiß viele Frauen auch zu schätzen oder einige Römerinnen zumindest, eben die ja auch die Trostbriefe schreibt und seine Mutter und so weiter. Aber die, ich glaube, man tut ihm jetzt nicht Unrecht, wenn man sagt, die Grundhaltung war schon Frauen gegenüber mehr als skeptisch und die Einstellung war schon, Frauen sind schwächer und haben ja impotent, ne? Wir sind nicht so in der Lage, ihre Gefühle so zu beherrschen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt, ich meine, dieser Stoff, der ist ja älter als die römische Kultur, es ist einfach eine griechische Sage. Ich würde jetzt nicht dem Stück grundsätzlich frauenfeindliche Züge unterstellen, aber ich glaube, die Denke dahinter, da ist schon was dran, dass das jetzt nicht zufällig ausgesucht ist, das Stück von Seneca, um was zu demonstrieren.
Ja, man könnte ja so sagen, dass es demonstriert, dass wenn man weniger Kontrolle über seine Emotionen hat, was dann im Leben passieren kann.
Ja, das auf jeden
Fall. Wenn
du
dann auch noch nicht die gedankliche Klarheit hast, um deine Fehlurteile selber erkennen zu können, dann reißt sich der Strom einfach mit der Irrationalität. So, ne?
Ja.
Mit den schlimmsten Folgen, die man sich vorstellen kann. Weil was Schlimmeres als die eigenen Kinder umzubringen, kann man sich kaum noch vorstellen. So, ne? Ja, ich meine, das ist... zeigt ja auf jeden Fall, dass Seneca aber auch gesehen hat, ne, dass da draußen ja auch alles vorkommt und er sozusagen die menschliche, wie soll man das sagen, die Situation nicht beschönigen wollte. Ne?
Nee, genau, er wollte die menschliche Situation im Extrem darstellen. Die Frage ist, wie viel stoische Philosophie ist generell in den Tragödien? Ne? Was würdest du sagen, tauchen viele stoische Motive auf oder...
Also es gibt immer wieder so Motive, ne? Also aber interessanterweise nicht so komplett durchgängig. Also ich weiß noch, ich habe zum Beispiel auch mich mit Phaedra mal beschäftigt. Und Phaedra, da geht es um die Geschichte, dass eine Königsmutter sich in den Stiefsohn verliebt und dann so entflammt, dass sie sozusagen da halt nicht mehr halten kann und den verführen will und sie hat eine Beraterin und die spricht an einer Stelle zu ihr wie eine Stoikerin praktisch, ne, und versucht ihr aufzuzeigen, dass man das kontrollieren muss und dass man darüber anders nachdenkt und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo sie sieht, das hat keinen Sinn mehr, dann unterstützt sie auch dabei und versucht ihr dabei zu helfen, diesen Stiefsohn dann auch zu verführen. Das Ganze endet natürlich dann im totalen Desaster. Der Sohn stirbt und ist alles ganz fürchterlich und so weiter. Also von daher zurück zu der Frage, inwiefern ist das stoisch? Es kommen stoische Motive vor, aber sie sind nicht, wie man sich das jetzt so vorstellen würde, sofort wirksam. Und man könnte das vielleicht auch so sehen. Ich meine, die Stoiker, glaube ich, waren durchaus ja auch sich bewusst der Tatsache, dass wenn man in einer schwierigen Situation ist, dass es nicht reicht, einfach nur einen klugen Spruch rauszuhauen. Sondern der Stoizismus ist ja eigentlich so ein Selbsthabituierungsprogramm. Eingedenk dessen, was alles in Zukunft dir passieren kann, dich darauf vorzubereiten, sodass, wenn du es brauchst, schon vorbereitet bist. Und hier passieren Menschen Dinge, die nicht vorbereitet sind, die sich in keinster Art und Weise auf diesen Weg begeben haben und deshalb auch in dem Moment, wo dann halt die Welt mit ihnen etwas wirklich Herausforderndes tut, einfach knicken wie halt kleine Halme. Ne? Und da gibt's eben in dem Sinne keine innere Festigkeit. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das durchaus so ein Element ist, was man dann noch mit berücksichtigen muss.
Ja, das leuchtet mir ein, dass da die Charaktere eben nicht Prokopton, ne, sind.
Ja.
Leute, die sich schon philosophisch beschäftigt haben und die sich auch reflektieren und ständig hinterfragen, sondern die machen eigentlich eher und werden von ihren Gefühlen so übermannt.
Ja.
Und dann entgleitet das eben in die eine oder in die andere Richtung und in, ja, bizarre Extreme, die für uns heutzutage wirklich nur noch so Kopfschütteln auslösen und auch, ehrlich gesagt, auch teilweise einfach Ekel und ja, das Gefühl, damit möchte ich mich nun wirklich nicht beschäftigen.
Ja.
Das ist mir auch nicht, das bringt mir jetzt keine Katharsis, sondern eher, ja, Würgereiz und schlaflose Nächte.
Ja, also das ist zumindest so mal der Teil der Tragödien, wo es halt darum geht, dass Einzelpersonen über ihre Handlungen oder ihre gemeinsamen Handlungen sozusagen in den Abgrund stürzen. Dann. Interessant finde ich jetzt den Punkt, es gibt auch ein Stück, die Troerin, aus denen du ja am Anfang auch zitiert hast, da ist die Situation eine ganz andere. Das fängt an, also das, was wir von Hekuba, also der Frau von Priamos gehört haben, ist ja so im Prinzip so eine, ich will nicht sagen besinnlich, aber doch so nachdenkliche Reflexion über die Hybris der Macht.
Mhm.
So dieses, ne? Also, wer auch immer schon dachte, dass, wenn du mächtig bist, dir kann nichts passieren, schau mich an, ich stehe vor der brennenden Stadt, mein Mann ist tot, ne? Meine Kinder sind tot und ich stehe hier und werde jetzt bald in die Sklaverei verkauft. So, ne? Das ist so sozusagen das Setting da am Anfang. Und jetzt geht's gar nicht darum, dass Hekuba irgendwas falsch macht und über Emotionalität ihr Schicksal schlimmer macht, sondern es geht darum, dass sich die Sieger, nämlich Agamemnon, Odysseus und der Sohn von Achill, Pyrrhos, unterhalten und dann kommt auf, dass die sprechen darüber, dass die Schiffe nicht zurück können nach Griechenland. Und dann sagt der Seher Kalchas, ja, das liegt daran, weil dem Achill, der schon gestorben war, dass ihm noch eine edle Seele geopfert werden muss, ne? So wie eine Braut. Und er hatte schon im Vorfeld mit der Tochter von Hekuba, Polynex, hatte er schon so eine Art, ja, also die mochten sich, oder die, also Polynex hatte ihn auch beim Kämpfen gesehen und schwärmte auch ein bisschen.
Eine Priesterin oder die eine Priesterin werden
die war
soll?
Auch, ja, ja, Priesterin
jüngste,
von Apoll.
Die jüngste Tochter von denen, ne?
Ja, 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 genau. Und dann kommen sie dahin, dass sie halt sagen, ja, die muss geopfert werden. Und Hekuba hat halt ihr letztes Kind, ne? Also ich meine, Kassandra ist auch noch da, aber die wurde auch eben dann auch in die Sklaverei mitverkauft und hatte sie dann versteckt, aber es wird halt gefunden und wird gnadenlos dann auf dem Grab von Achilles, von Pyrrhos, dem Sohn, niedergestreckt und getötet.
Und der Sohn von Hektor die Mauern runtergeworfen, ne?
Genau, und dann ist ja der zweite Punkt, dass er sagte, ja, und es gibt noch eine zweite Sache, nämlich Hektor, der Sohn von Priamos, neben Paris, Kassandra und Polynex, der hat auch Kind und da ein Kind ist noch, lebt noch, Astyanax. Und das ist ein kleiner Junge, der ist so 6, 7 Jahre alt und also der muss auch sterben, weil er könnte ja dann später aus Rache wieder zurückkommen zu ihnen und den Tod seines Vaters rächen wollen. Und dann wird das so beschrieben, ne, dass er dann von Odysseus dann weggeführt wird und dann führt man ihn auf den letzten stehenden Turm in Troja und will ihn stoßen und er springt freiwillig, ne, weil er so das selber dann halt tun will. So. Und das ist ja eigentlich eher so das ganze Setting, wenn du das mal überlegst. Das ist ja im Englischen, würde man sagen, total bleak. Also du hast wirklich irgendwie das Schicksal haut auf dir rum, da du denkst, es ist fertig und es kommt noch was obendrauf. So, ne? Und das Interessante ist halt auch, da gibt es auch keinen Ausweg. Also das ist halt eine Tragödie. Es endet jetzt nicht damit, dass Hekuba und Andromache, die Frau von Hektor, dass sie in irgendeiner Art und Weise eine Perspektive aufgezeigt bekommen. Es bleibt ihnen im Prinzip eigentlich nur das Annehmen des Schicksals Und es gibt auch so eine, finde ich, doch durchaus ergreifende Szene, wo Hekuba darüber spricht, ja, alle Lästo um mich herum sterben und ich, diejenige, die den Tod gesucht hat, mich hast du übersehen und vergessen. Und ich musste hier bleiben, ne, um weiter auch diesen Weg gehen zu können.
Ja, und immer wieder diesen Schmerz, ne, der Tochter und dann der letzte Enkel. Und es ist immer, wie du sagst, immer noch einer drauf. Man sagt, schlimmer geht's doch schon gar nicht mehr für diese eben alte Frau, die ja ihr Leben im Prinzip zum großen Teil gelebt hat.
Ja. Und dann gibt's ja auch noch so eine Passage zum Thema Tod. Das fand ich von daher auch ganz spannend, weil da spricht Seneca dann durch den Chor darüber, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Tod? Ist das jetzt eigentlich so, wie das früher gesagt wurde, dass die Menschen nach dem Tod weiterleben, nur in der Unterwelt und dann halt damit leiden müssen und so weiter? Oder ist das alles nur alte Geschichte und eigentlich ist nach dem Tod Schluss? Ja, und gibt es dann nach dem Tod nur noch das Nichts? So, und vielleicht sollten wir das gerade noch einmal kurz lesen, diese kleine Passage, ne?
Genau, das sagt er. Nach dem Tode ist das Nichts, der Tod selbst ist das Nichts, einer raschen Bahn letzte Zielsäule. Mögen ihre Hoffnung aufgeben die Lebensgierigen, die Besorgten ihre Angst. Die gierige Zeit verschlingt uns und das Chaos. Der Tod ist unteilbar, verderblich dem Leibe und schont nicht die Seele.
Du fragst, an welchem Ort du ruhest nach dem Tode, wo das Ungeborene liegt.
Und das ist sehr stoisch.
Und das, ne, das ist absolut stoisch, aber auch darin steckt ja dann wieder, da gibt's keine Jenseitserwartung, ne, keine Jenseitserlösung oder irgendwas in der Form, sondern es ist dann vorbei und du bist im Nichts, genauso wie die Ungeborenen im Nichts sind, ne?
Aber ich würde schon sagen, wo du jetzt auch nochmal die Troerinnen so ein bisschen an uns hast vorbeiziehen lassen und ihre Geschichte, die innere Haltung dazu, die haben sie eben schon, auch sehr, sehr stolze Frauen auch,
ja, genau,
die immer in diesem, die geben sich insofern nicht auf, dass sie in sich selber treu bleiben, auch unter diesen ganz grausamen Umständen. Und auch was du erzählt hast von dem Enkel von Hekuba, der dann springt, wo er geopfert werden soll, das ist ja auch frei nach der stoischen Idee von die letzte Tür ist immer offen, also die Tür ist offen von Freitod. Sie eben sagt so, da hast du eben noch in dem letzten Rahmen Kontrolle.
Exakt. Und ich, also zum Beispiel wird auch beschrieben, wie die trojanischen Frauen, wie die dann so vor Troja stehen und dann auch so ein Klagelied anstimmen. Aber sie klagen auch nicht in erster Linie über ihr Schicksal, sondern sie klagen über den Tod von Priamos und so. Also da merkt man auch nochmal sehr viel innere Haltung und sehr viel Rollenbewusstsein in diesen Momenten und sowas. Und ich glaube, das könnten alles so Teilbotschaften sein, die Seneca da eingewoben hat, um so ein bisschen aufzuzeigen, dass auch in einer Situation, in der du, was das Schicksal angeht, wirklich keine Spielräume hast, ne? Wo es wirklich knüppeldick kommt, du eben selber doch noch auch den Einfluss hast, nämlich, dass, wie du sagst, du entscheidest, wie du damit umgehst. Und das ist jetzt keine hoffnungsfrohe Botschaft, aber es ist eine Botschaft, die einem vielleicht so ein bisschen ein Element von Agency noch erhält, in einer Situation, in der man sonst nichts mehr tun kann.
Ja, das ist wirklich eine interessante Interpretation immer von den Troerinnen. Es ist ein starkes Stück auf jeden Fall. Also auch mit einem anderen eben nochmal Tonalität als die anderen Stücke.
Ja. Ja, also ich finde, es ist durchaus lohnenswert, da mal in die Tragödien reinzuschauen. Ist nicht ganz so einfach, die zu finden, ne? Es gibt so Einzelstücke, die man nochmal finden kann. Und ich hatte so mal aus dem Antiquariat so eine Ausgabe gefunden, da sind tatsächlich alle 9 oder 10 drin. So ein bisschen älteres Deutsch dann auch, aber trotzdem finde ich eine sehr schöne Investition eigentlich noch. Das, und es finde lohnt auf jeden Fall sowohl von dem Psychologischen, was da drin steckt, als auch so einmal die Verbindung zum Stoizismus zu suchen, aber auch zu sehen, dass es nicht einfach Lehrschriften sind in Tragödienform. Das wäre ja sehr einfach, ne?
Ja, einfach das so umzumünzen auf den Stoff, den man vorliegen hat. Ja, ich habe ein paar jetzt auch online, findet man natürlich auch ein paar mehr oder weniger gelungene Übersetzungen dann. Aber wo du gerade sagst, zu gucken, eben wo es mit der stoischen Philosophie deckungsgleich ist, was ich auch spannend fand, war bei wieder Medea. Ganz am Ende sagt Jason, als er wirklich fertig ist mit dem Schicksal, sagt er, wo immer du hingehen wirst über Medea, du wirst beweisen, dass die alle Götter nicht existieren. Und das ist ja wieder das ganz entgegengesetzte Weltbild zu den Stoikern. Jetzt Gott im Sinne von Allvernunft, im Sinne von ein gütiger, in sich stimmiger Kosmos. Und er, also hier geht's eher um so eine, um die ganz andere Ansicht, dass man sagt, nee, Götter gibt's nicht. Eher so epikureanisch in die Richtung wieder gedacht oder so. Also es ist eben nicht einfach, wie du gesagt hast, stoische Philosophie in Tragödie gegossen, sondern da sind andere Motive und andere Dinge spielen da auch eine Rolle und Seneca war ja auch sehr bewandert in den Konkurrenzschulen und so weiter.
Absolut. Ich meine, als ich das jetzt so gehört habe, habe ich nochmal so gedacht, man kann es natürlich auch versuchen, ein bisschen anders noch zu interpretieren, nämlich, also was die Stoiker mit den Göttern ja meinen, ist also das Wirken der Vernunft.
Ein rationaler Kosmos, ne?
Ja, genau. Und das, also das, was Medea verkörpert, ist halt die Irrationalität im rationalen Kosmos. Und das könnte man jetzt vielleicht so ein bisschen sagen, wie so ein Auftrag, ne? Wie kann das nebeneinander stehen? Ne?
Mm.
So, da haben wir uns ja auch schon mehrfach hier mal drüber unterhalten, ne? Das ist ja wie das Problem auch des gerechten Gottes, der dann zulässt, dass ganz viele schlimme Dinge passieren und so weiter. Ne? Und,
genau, in unserer Theodizee-Folge, ja.
Exakt, ja. Und ich meine, Seneca zeigt halt hier auf, ne? Dass, guck, das ist möglich in einem geordneten, vernünftigen Kosmos. Wenn wir Menschen uns vielleicht zu sehr vor dem verschließen, was die Vernunft uns raten kann. So könnte man den Satz vielleicht nochmal auch fortsetzen. Ne? Aber ja, ich meine, aber das ist ja genau das, was du eins am Anfang gesagt hast. Was macht Literatur mit uns oder was macht auch Poesie mit uns? Sie bringt uns zum Nachdenken. Ja, und sagt uns oder gibt uns Anstöße, wo wir uns dann überlegen können, wie stehe ich da jetzt eigentlich dazu? Ne? Ist das sozusagen, spricht durch Jason Seneca? Oder ist es so, dass Jason da etwas sagt, aber er eigentlich nicht sozusagen Senecas Stimme verkörpert, sondern kann ja auch sein, dass Jason da einen Fehlurteil hat, ne? Und das eigentlich damit gemeint ist, nein, sie wird eben nicht zeigen, dass der Kosmos nicht vernünftig ist, ne?
Ja, und inwieweit kann ich mich da mit den handelnden Figuren identifizieren und wo kriege ich eben so ein Unstimmigkeitsgefühl, dass ich sage, oh nee, was sagst du denn da, was machst du denn da, in welche Richtung läufst du denn? Nein, stopp, also du willst ja, wenn du mitgehst in so einem Stück, dann willst du ja, bewegt es dich eben.
Ja.
Ja.
Total, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man auch am Ende von Medea da sitzt und irgendwie am liebsten rufen möchte, tu's nicht.
Ja, ja. Aber es gleitet eben unaufhaltsam in diese Tragödie immer weiter ab.
Ja.
Ja, schön, Alex. Ich hoffe, wir haben mal einen guten Überblick und vielleicht gegeben und neugierig gemacht auf diese andere Seite von Seneca.
Ja, und auch vielleicht so diesen Hinweis, man findet schon auch was zur menschlichen Situation in stoischen Texten. Und zwar vor allen Dingen jetzt hier in den Tragödien von Seneca. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen tatsächlich mal ein interessanter Ort, um dahin zu gehen. Ja, was gibt's denn noch? Gibt's noch irgendwas, was du irgendwie mitgebracht hast oder was dich noch beschäftigt hat?
Ach, ich beschäftige mich hauptberuflich im Moment weiter mit meinem Kreuzband und dem langsamen, mühsamen Heilungsprozess. Der endet hoffentlich nicht in der Tragödie, sondern geht bergauf, aber sehr, sehr mühsam und fordert mir alle Tugend der Geduld ab. Und es ist einfach auch oft frustrierend.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie man es meiner Stimme anhört, bin ich ja auch noch nicht aus dem Lazarett raus. Da brauche ich offensichtlich auch die Tugend der Geduld noch ein bisschen mehr. Aber gut, gibt es halt ein bisschen nasale Stimme.
Ich glaube, du warst trotzdem gut zu verstehen und klaren Geistes.
Klaren Geistes, genau. Ja, ja gut, du, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute damit bewenden. Und womit es weitergeht, werden wir euch in Kürze mitteilen.
Bleibt spannend. Also bis bald, sofern das Schicksal es zulässt.
Genau. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zuck.